Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. In Sachen Freiheit ist Deutschland in ganz guter Verfassung, denn genau in selbiger steht, dass gerade auch diejenigen staatlich verbrieft das Recht haben zu demonstrieren, die eben diesen Staat kritisieren, vielleicht sogar ablehnen. Doch die Freiheit zu demonstrieren, die endet dort, wo die Pflicht des Staates beginnt, Leib und Leben der Bevölkerung zu schützen. Zwischen diesen Polen bewegte sich gestern in Berlin die Demo von offiziell gut 20.000 Corona-Leugnern, die letztlich von der Polizei aufgelöst wurde, weil es an Masken und Abstand fehlte. Doch die Debatte darum, die geht am Tag danach weiter. Reaktionen zusammengefasst von Volker Schwenk.
Es ist an und für sich nicht kompliziert. Wenn man Leuten nahe kommt, die man nicht kennt, setzt man die Maske auf und hält ein bisschen Abstand. Den meisten Protestierenden war das gestern aber schon zu viel.
Wir haben kein Medikament, wir haben keinen Impfstoff. Wir müssen miteinander auch besonnen umgehen und dieses Verhalten einerseits Demonstrationsrecht durchsetzen und in Anspruch nehmen auf Grundlage von Regeln, die Regeln dann aber missachten, ist wirklich auch ein Spiel mit dem Leben anderer Menschen.
Lange hatte die Polizei den Demozug laufen lassen, obwohl erkennbar Vorgaben nicht eingehalten wurden. Erst zur Abschlusskundgebung wurde die Veranstaltung beendet, weil sich 20.000 Menschen trotz Verbot dicht an dicht drängten. Die AfD sieht darin kein Problem.
Ich kann kein Fehlverhalten erkennen. Ich habe gestern diese Demonstration verfolgt. Es war friedlich. Die Menschen sind für Grundrechte und für ihre Bürgerrechte auf die Straße gegangen. Und das kann man nur begrüßen.
Die schwindende Zustimmung bei der AfD und auch die Auseinandersetzungen innerhalb der AfD haben natürlich dafür gesorgt, dass diese Bewegungen auf der Suche sind nach einem neuen Thema. Und die haben eben in den freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, die eben notwendig sind für Corona, um Corona zu bekämpfen, ein neues Thema gefunden.
Die Infektionszahlen steigen wieder. Pflichttests für Rückkehrer aus Risikogebieten sind geplant. Viele akzeptieren die Einschränkungen und Auflagen. Nicht so gestern die Demonstrierenden in Berlin. Eine Mischung aus Besorgten, Verschwörungsanhängern und Rechten. Bayerns Ministerpräsident appelliert im Sommerinterview der ARD.
Da bündelt sich dann etwas zusammen, was eigentlich gar nicht zusammengehört. Und deswegen ist mein dringender Appell, nicht nur bei solchen Demos körperlichen Abstand zu halten, sondern auch dringend geistigen Abstand zu wahren.
Die Demo ist vorbei, die Diskussion geht weiter. Und die Liberalen stellen eine ganz grundlegende Frage. Gibt's Freiheit eigentlich zum Nulltarif?
Freiheit und Verantwortung gehören unbedingt zusammen. Die Freiheit, sein Demonstrationsrecht wahrzunehmen und die Verantwortung, sich an die Corona-Auflagen zu halten.
Maske tragen, Abstand wahren, gesund bleiben. Eigentlich kein Problem. Für manche aber schon.
Morgen beginnt im ersten Bundesland wieder die Schule nach den Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern. Und im Laufe der kommenden Wochen wird ein Land nach dem anderen dazukommen. Sprich, Millionen Menschen werden auch aus dem Urlaub heimkehren. Seit gestern kann sich jede und jeder Rückreisende kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Für die meisten ist das freiwillig. Doch wer aus einem vom Robert-Koch-Institut als solches eingestuftes Risikoland oder Gebiet kommt, der sollte eigentlich zu einem Test verpflichtet werden. Doch dafür gibt es immer noch keinen Starttermin. Und beim einzigen Risikoland, mit dem Deutschland eine direkte Grenze hat, Luxemburg, soll das auch gar nicht kommen. Über Maßnahmen und ihre Ausnahmen, Lisa Krauser.
Einmal über die Mosel und Isabel Licata ist in Luxemburg. Heute fährt die Saarländerin zum Tanken über die Grenze. Unter der Woche arbeitet sie in Luxemburg. Unwohl fühlt sie sich damit nicht, denn sowohl ihre Kollegen als auch Berufspendler aus dem Ausland, so wie sie, werden dort regelmäßig auf Corona getestet.
Meine Kollegen kriegen alle 2 Wochen eine Einladung und auch ich bekomme bald eine Einladung und fühle mich dadurch eher sogar sicher, weil ich weiß, ich stehe unter Beobachtung.
Nur wer mehr als 72 Stunden in Luxemburg verbringt, muss im Saarland in Quarantäne. Diese Regelung hatte die Landesregierung eingeführt, nachdem das Robert-Koch-Institut Luxemburg vor 2,5 Wochen zum Risikogebiet erklärt hatte. Und dabei bleibt es. Auch wenn ab kommender Woche die verpflichtenden Tests für Rückkehrer aus solchen Gebieten kommen sollen. Darauf hat sich die saarländische Gesundheitsministerin mit dem Bundesgesundheitsminister geeinigt. Spahn habe zugestimmt, dass nur Einreisende, die länger als 3 Tage in Luxemburg waren, einen Corona-Test machen müssen.
Uns war es so wichtig, dass keine Grenze mehr geschlossen wird. Uns war es, und mir vor allen Dingen, war es so wichtig, dass man ungehindert diesen Pendlerverkehr, so nennt man das ja, auch nutzen kann und nicht jeden Tag eine neue Bescheinigung braucht.
An der Grenze soll es weder Corona-Teststationen noch Kontrollen geben. Das dürfte vor allem den luxemburgischen Außenminister freuen. Er hatte Mitte der Woche gewarnt, mit Pflichttests auf der deutschen Seite werde Luxemburg abgeriegelt.
Tests, wenn man raus will, das geht nicht. Wir sind ein Land und wir sind auch keine Ballermann-AG. Die Menschen hier in Luxemburg leben nicht wie alle, die auf dem Ballermann feiern.
Auch wenn die Pflichttests auf deutscher Seite nicht kommen, die Luxemburger sind trotzdem eingeschränkt. Seit Luxemburg Risikogebiet ist, müssen sie ein negatives Testergebnis mitbringen, wenn sie etwa im Saarland Urlaub machen wollen. An der Grenze kontrolliert wird das zwar nicht, viele schreckt es aber ab.
Wir müssen ja dann alle, die Kinder auch, einen negativen Test haben. Und ich muss sagen, da haben wir jetzt keine Lust zu dann.
Auch viele Saarländer meiden Luxemburg gerade. Sie dürfen zwar rüber, wenn sie nicht länger als 3 Tage bleiben, viele wollen aber gar nicht.
Weil wir uns da im Risikogebiet nicht aufhalten wollen. Ne? Da hält man sich dann besser fern.
Isabel Licata kann sich nicht fernhalten. Als Berufspendlerin ist sie aber froh, dass die Pflichttests auf deutscher Seite nicht kommen und Staus wegen Kontrollen damit ausbleiben.
Bei allem Protest, eine Corona-Maßnahme nehmen sicher auch diejenigen gerne mit, die gestern durch Berlin protestierend gezogen sind, die Absenkung der Mehrwertsteuer um 3%. Die hatte die Bundesregierung zum 1. Juli ja als Teil eines Maßnahmenpakets beschlossen, um die Konjunktur wiederzubeleben, beschränkt auf ein halbes Jahr. Und wirkt sich diese Absenkung schon irgendwie aus auf die Konsumlaune der Deutschen nach einem Monat? Eine Zwischenbilanz von Tina Fuchs.
Von kleinen Nettigkeiten bis zu praktischem Küchenbedarf, dieser Stuttgarter Haushaltswarenladen bietet so ziemlich alles, um durch den Alltag zu kommen. Die Preise oft unter 10 Euro.
Die kosten 1,99 Euro. Wenn Sie jetzt hier sehen, dann wird automatisch die Mehrwertsteuersparnis von 5 Cent in Abzug gebracht. Manche sind sogar ein bisschen enttäuscht, weil so eine Erwartungshaltung geweckt worden ist, dass es Riesenersparnisse sind durch diese Mehrwertsteuersenkung. Und dann sind die Beträge doch relativ gering, denn wir haben einen Durchschnittsbon von etwa 40 Euro. Das bedeutet, bei einem durchschnittlichen Einkauf spart man bei uns etwa 1 Euro.
Mehr Zulauf konnte er seit der Mehrwertsteuersenkung nicht feststellen. Ganz anders im Elektrogeräteladen. Die 3%, die hier gespart werden können, haben deutlich mehr Kunden angezogen.
Alles bis Staubsauger ist bei uns Kleingerät, befindet sich eigentlich unterhalb der 500-Euro-Grenze. Die Großgeräte, Standgeräte, die befinden sich zwischen 400 und 1500 Euro. Und da merken wir das natürlich so, dass da auch explizit nachgefragt wird.
Zu mehr als 10% Umsatzsteigerung habe das von Juni auf Juli bei ihm geführt. Von der Mehrwertsteuersenkung profitierten eher Menschen mit großem Geldbeutel, so Experten. Familien mit geringerem Einkommen, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen seien, helfe sie kaum.
Wenn das Ziel zum Beispiel ist, die Konjunktur anzukurbeln, dann hätte sicherlich ein höherer Kinderbonus, also vielleicht nicht nur 300 Euro pro Kind, sondern 500 Euro pro Kind mehr gebracht, also die Konjunktur stärker angekurbelt, weil es direkt in das verfügbare Einkommen, direkt das verfügbare Einkommen der Menschen angehoben hätte.
Immerhin, die Hälfte der Läden scheint die Senkung der Mehrwertsteuer an die Kunden weiterzugeben. Erstmals seit Jahren sind die Verbraucherpreise wieder gesunken.
Bereits morgen beginnt, wie gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern das neue Schuljahr ohne eine generelle Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske. Diese Pflicht sollte es aber bundesweit geben, meinte die Bundesbildungsministerin. Diese und weitere Nachrichten hat jetzt Judith Rakers.
Der Präsenzunterricht im neuen Schuljahr könne nur funktionieren, wenn weitere Hygieneregelungen eingehalten werden würden, so Bildungsministerin Karliczek in der Welt am Sonntag. Dazu zähle das Tragen von Schutzmasken sowie das Abstandhalten auf dem Schulhof und auf den Fluren. Die Maskenpflicht in Schulen ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Im niederbayerischen Mamming haben sich in einem weiteren Betrieb mindestens 43 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor waren in der Gemeinde bereits mehr als 230 Erntehelfer positiv getestet worden. Nach Angaben des Landratsamts besteht für die Bevölkerung kein erhöhtes Ansteckungsrisiko, da alle Infizierten und Kontaktpersonen umgehend isoliert worden seien. Mamming hat etwa 3.300 Einwohner. Die Berliner Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Lompscher hat ihren Rücktritt erklärt. Die linken Politikerin begründete dies am Abend in einer Mitteilung mit Fehlern bei der Abrechnung ihrer Bezüge aus Verwaltungsrats- und Aufsichtsratstätigkeit. Lompscher war maßgeblich an der Einführung des Berliner Mietendeckels beteiligt. In der KZ-Gedenkstätte Auschwitz haben Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland, des Zentralrats der Juden und des Zentralrats deutscher Sinti und Roma gemeinsam an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Am heutigen Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma appellierten sie an die Gesellschaft, jede Form der Menschenverachtung entgegenzutreten. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Großbritannien gewonnen. Der Mercedes-Pilot siegte in Silverstone vor Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari. Durch den Tagessieg baute Hamilton seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Die US-Astronauten Bancon und Hurley sind erfolgreich von der Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Die von der Firma SpaceX entwickelte Raumkapsel Endeavour landete planmäßig vor der Küste Floridas im Golf von Mexiko. Bancon und Hurley sind die ersten Astronauten, die von einem privaten Raumfahrtunternehmen befördert wurden. Sie waren vor 2 Monaten zur Mission ins All aufgebrochen.
Wie eine Wunde klaffte die Lücke, die plötzlich hoch über den Dächern der Stadt aufgerissen war und 43 Menschen das Leben gekostet hatte. Wie ein Wunder beschreiben es italienische Medien, dass diese Lücke nun keine 2 Jahre später wieder geschlossen ist. Am 14. August 2018 stürzte ein Teilstück der Autobahnbrücke bei Genua in die Tiefe. Bis heute bleibt die Frage unbeantwortet, wer die Verantwortung dafür trägt. Währenddessen bauten sie in Rekordzeit eine neue Brücke, die morgen feierlich eröffnet wird. Doch auch wenn dieser Moment für viele einen Lichtblick mitten in der Corona-Pandemie darstellt, verheilt sind viele Wunden damit noch lange nicht. Über den emotionalen Neustart in Genua, Ellen Trapp.
Sie bekommt noch den letzten Schliff, die neue Brücke von Genua, benannt nach dem Heiligen der Stadt, Georg. Ist sie nach nicht mal 1,5 Jahren Bauzeit fertig. Der Bürgermeister von Genua, der als Sonderkommissar den Bau betreut, ist zufrieden. In so einer Situation krempeln alle die Ärmel hoch, arbeiten zusammen. So eine Arbeitsatmosphäre bringt dann auch die richtigen Ergebnisse. In Wahrheit müsste das der Normalfall sein, nicht die Ausnahme. Besucher kommen zur Aussichtsplattform, um die Ponte San Giorgio 1607 Meter lang zu fotografieren. Doch bei ihr von der Wiedergeburt Italiens zu sprechen, wie es viele Politiker tun, davon sind nicht alle überzeugt. Schon ungewöhnlich, dass so etwas in Italien möglich ist, aber nach dem, was geschehen ist, nur recht so. Es macht mich traurig, die Brücke zu sehen, auch wenn sie so schnell wieder aufgebaut wurde, denn die Tragödie kann man nicht ungeschehen machen, sie bleibt immer in meinem Herzen. Hier sagen die großen Herren immer, es wird schon der andere machen, der Nächste wird es schon richten, wir machen das, wir werden es machen, wir schauen mal, das Ergebnis kennen wir alle. Am 14. August 2018 stürzte die privat betriebene und marode Autobahnbrücke Ponte Morandi ein, damals wie heute eine der wichtigsten Verkehrsadern Norditaliens. 43 Menschen stürzten in den Tod, Häuser wurden unbewohnbar. Die Schuldfrage ist bis heute unbeantwortet. Deshalb will von den Angehörigen der Opfer niemand an den Feierlichkeiten teilnehmen. So wie Giuseppe Rodino, er hat seine Wohnung verloren. Das Haus stand genau hier. Dieser Ort, den wir hier sehen, stellt für mich ein Grab dar für 43 Unschuldige. Auch noch nach 2 Jahren Abstand. Seit April 2019 Abriss und Aufbau, manchmal sogar gleichzeitig. Weihnachten, Ostern, immer haben sie gearbeitet. Auf der Ponte San Giorgio wurde sogar während des Lockdowns gebaut. Die Konsequenzen ohne Brücke waren für die Stadt immens. Um Ihnen eine Idee zu geben, jeder Tag ohne Brücke hat Kommunen, Unternehmen, Einheimische insgesamt 6 bis 10 Millionen Euro gekostet. Das bedeutet, das war ein Ansporn für uns alle vom Management, so schnell wie möglich die Arbeiten durchzuführen, ohne Verzögerung.
Per far sì che si concludesse nel più breve periodo possibile.
Genua ohne Brücke bedeutete große Umwege, lange Staus. So entstanden unter anderem zusätzliche Kosten. Morgen Abend soll die Ponte San Giorgio in Genua eröffnet und dann wahrscheinlich am Mittwoch für die Öffentlichkeit freigegeben werden.
An diesem Wochenende alle 16 Bundesländer in den Ferien, dazu Hochsommerwetter und wegen Corona ein Megatrend zu Urlaub in Deutschland. An den Badeseen in Bayern tummelten sich so viele Menschen, dass die Polizei am Samstag bereits um die Mittagszeit im Radio dazu aufrief, fern zu bleiben. Und das, obwohl das Gesundheitsministerium des Freistaats auf seiner Homepage ungetrübten Badespaß an mehr als 370 Badestellen verspricht und wörtlich hinzufügt, Voraussetzung ist, dass vom Badewasser keine gesundheitliche Gefährdung ausgeht. Was die Wasserqualität betrifft, ist das wohl auch so. Aber die Begleitumstände des Virus stellen Rettungskräfte vor enorme Herausforderungen, berichtet Leonie Timm.
Das Ambacher Erholungsgebiet am Starnberger See südlich von München. Tagesausflügler, Einheimische, Touristen. Sie alle zieht es dorthin. Die Strände sind voll wie nie. Viel mehr Menschen als sonst verbringen ihren Urlaub in Bayern. Abstand halten, selbst wenn man es möchte, fast nicht möglich.
Nicht jeder hält sich dran, sage ich mal, auch diese Vorschriften. Es ist auch ein bisschen zu viel los.
Ja, es ist schon eng. Aber insgesamt geht's noch, finde ich.
Unter erschwerten Corona-Bedingungen sorgt die Wasserwacht Wolfratshausen für Sicherheit. Werden Abstände nicht eingehalten, kann sie nur darauf hinweisen. Platzverweise sind Aufgabe der Polizei. Wegen Corona hat die Wasserwacht ein deutlich kleineres Team, nur 4 statt sonst 20. Mehr Besucher, weniger Rettungskräfte, das ändert nichts an der Einsatzfrequenz. Schon am Vormittag der erste Vorfall, 2 Kinder werden vermisst. Für die Eltern ein Ausnahmezustand, für die Rettungskräfte fast Regelbetrieb.
Da kommt dann schon die Routine zu sagen, jetzt nehmen wir erstmal in Ruhe die Daten auf, teilen schon mal die Mannschaften, die vorher eh schon eingeteilt sind, sagt ihnen schon mal, was kommt und sobald man die Daten hat, dann alle gemeinsam rausschicken.
2 suchen per Land nach dem Mädchen und dem Jungen. Immer wieder das Problem Wildparker. Jetzt ist aber keine Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Achtung, Achtung, gesucht werden 2 Kinder. Wenn Sie die Kinder auffinden, rufen Sie die Wasserwacht unter 112 an.
Bei der Rettung von Menschen dürfen keine anderen in Gefahr gebracht werden. Klar, auf dem Wasser ist deswegen Konzentration angesagt. Nochmal mehr bei der Masse an Menschen.
Bei der Einsatzfahrt müssen wir halt immer extrem aufpassen, weil hier so viele Schwimmer sind. Und die kriegen das auch ganz oft nicht mit, dass wir mit dem Boot da sind und in der Nähe sind.
Das Gefährliche, die Schiffsschrauben. Da darf niemand hineingeraten.
Kommt ihr bitte zum Wasserwachtauto.
Dann die Entwarnung. Die Kinder haben von alleine zurückgefunden zu ihren Eltern. Rund 7000 Einsätze leisten die Mitglieder der Wasserwacht Bayern jedes Jahr. In diesem Jahr allerdings mit Sicherheitsabstand auf dem Boot. Dann geht's ohne Maske.
Wenn wir natürlich dann einen Patienten an Bord haben und behandeln, kriegt der von uns eine normale Mund-Nasen-Schutzbedeckung. Und wir setzen, wenn wir am Patienten arbeiten, eine FFP2-Maske auf. Und natürlich, das ist alles ein bisschen aufwendiger, aber wenn wir das so einhalten, dann sollten wir das gut rumkriegen.
Noch ist die Sommerferiensaison nicht vorbei. Hier in Bayern hat sie gerade erst begonnen.
Und mit diesen Bildern bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Claudia Kleinert, starten wir denn auch hochsommerlich in die neue Woche?
Ingo, ja, aber zum Hochsommer gehört in Deutschland ja auch oft, dass es kräftige Gewitter und Schauer gibt. Damit starten wir. Ab Mitte der Woche wird es wieder hochsommerlich, sonnig und dann auch wieder sehr heiß. Aber die nächsten Tage kann es erstmal sehr nass werden. Bis Dienstagabend Allgäu, Alpenrand, Berchtesgadener Land, 100 bis 200 Liter sind da möglich. Gab heute schon zum Teil an die 90 Liter pro Quadratmeter. Weiter über der Mitte sind es meist nur so 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter, aber die Wolken stauen sich halt an den Alpen. Das merkt man auch schon in der Nacht. Da wird es häufig sehr nass sein, zum Teil kräftige Schauer, Gewitter, Überschwemmungsgefahr auch für kleinere Flüsse oder auch Bäche. Und von Nordwesten kommen dann im Laufe des morgigen Nachmittags einzelne Schauer und Gewitter. Am Alpenrand regnet sich's ein, das Ganze reicht dann rauf bis in die Lausitz. Die Temperaturen in der Nacht 9 bis 10 Grad, wo es aufklart, sonst in der schwülwarmen Luft noch bis 18. Morgen Nachmittag geht's dann schon wieder hoch auf 25 Grad am Rhein oder auch am Oderbruch. Die nächsten Tage wieder mehr Sonnenschein, das bedeutet für den Dienstag einzelne Schauer im Nordwesten, im Süden regnet es weiter und dann am Mittwoch wieder verbreitet sonnig und auch wieder heiß.
Der Sommer kommt zurück. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im ersten folgt jetzt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Unter anderem mit einem Exklusivinterview mit dem ehemaligen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, über sein Trump-Enthüllungsbuch. Morgen begrüßt Karim Joska Sie dann an dieser Stelle. Ihr und Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.